Sie hören eine Predigt von Pfarrer Matthias Pfähler der Gellertkirche Basel.
Ich darf euch jetzt noch den Predigttext lesen, aus Matthäus 23, Vers 37 bis 24, Vers 2. Jerusalem, Jerusalem, die du tötest, die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus soll euch wüst gelassen werden, denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht: Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Und Jesus ging aus dem Tempel fort, und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde.
Liebe Gemeinde, liebe Gäste, die westliche Zukunftserwartung im 21. Jahrhundert wird nach wie vor angetrieben vom Glauben an den menschlichen Fortschritt. Viele hoffen auf technologische Durchbrüche für die Lösung von Krankheiten, für die Überwindung des immer wärmer werdenden Klimas und für andere globale Herausforderungen. Viele sehnen sich auch nach starken Führungspersönlichkeiten, die soziale Gerechtigkeit, Gleichberechtigung und Frieden für alle bringen. Doch hören wir auch, wie Ressourcen zur Neige gehen, wie sich das Klima erwärmt weiterhin, wie Naturkatastrophen, Hungersnöte, Krisen, Kriege, Regionen und Nationen erschüttern. Unberechenbare politische Machthaber bedrohen die Weltordnung. Ist mir aufgefallen auf einem Bild vom Gipfeltreffen des amerikanischen und russischen Präsidenten in Alaska, da steht hinten an der Wand: Pursuing Peace. Den Frieden verfolgen. Die Mächtigen der Welt geben vor, dass sie sich für den Frieden einsetzen, doch der Eindruck bleibt, dass es ihnen doch eigentlich vor allem um die Sicherung ihrer eigenen Macht geht. Das macht vielen Menschen Angst. Wie Ursula schon gesagt hat, wir beschäftigen uns dieses Jahr mit der Frage: Was sagt denn die Bibel über die Zukunft, über das Ende der Welt? Anfangsjahr haben wir auf die eindringlichen prophetischen Botschaften aus dem Buch Daniel gehört. Wir haben wichtige Antworten bekommen zu folgenden Fragen: Wann kommt das Ende? Was kommt am Ende? Und wer kommt am Ende? Daniel hat zeitliche Hinweise bekommen für die Zeitenwende, für das erste Kommen vom Messias, für sein Leiden und sein Sterben. Daniel prophezeit, die Finsternis und die Verfolgung der Gläubigen werden zunehmen. Ja, und die Verkörperung des Bösen im Neuen Testament als Antichrist offenbart, wird ihren Höhepunkt finden. Doch der göttliche Retter, der Messias, wird all diese Machtreiche des Bösen und all diese Mächte auch des Bösen zu Staub werden lassen. Er wird Gottes Friedensreich errichten, das die ganze Erde bedecken wird, so wie es im Traum von Nebukadnezar im zweiten Kapitel offenbart ist. Diese Frage nach der Zukunft der Welt, nach der Zukunft der Menschheit, nach der Zukunft, nach dem, was kommen wird, vielleicht auch nach dem Ende der Welt, die beschäftigt die Menschen schon durch alle Jahrhunderte und Jahrtausende der Weltgeschichte. Und natürlich auch die Schüler von Jesus, die Jünger, hatten brennend diese Fragen auf ihrem Herzen. Sie wollten wissen, was Jesus dazu sagt. In den Evangelien geht Jesus an verschiedenen Stellen auf diese Fragen nach dem Ende der Zeit ein. Wir werden in den kommenden Wochen die Endzeitrede von Jesus in Matthäus 24 miteinander durchgehen und uns mit seinen Antworten auf die Fragen beschäftigen: Wann kommt das Ende? Was kommt am Ende? Wer kommt am Ende? Und worauf kommt es am Ende für uns an? Das also ein bisschen ein Ausblick in die nächsten Sonntage, in die Inhalte der Verkündigung. Wir haben am Ende unserer Lesung die Verse, die beiden ersten Verse von Matthäus 24 gehört. Vers 1 und 2. Da heißt es: Jesus verließ den Tempel und wandte sich zum Gehen. Da kamen seine Jünger und wollten ihm die riesigen Ausmaße der Tempelanlage zeigen. Ihr bestaunt das alles, nicht wahr? Sagte Jesus zu ihnen. Aber ich versichere euch, kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben. Alles wird nur noch ein großer Trümmerhaufen sein. Jesus spricht also über das Ende des Tempels in Jerusalem. Und wir werden heute das unter drei Aspekten oder in drei Abschnitten miteinander anschauen. Erstens, uns Gedanken machen über die Bedeutung des Tempels. Zweitens, wie steht es um das Ende des Tempels? Und drittens, was hat es mit dem neuen Tempel auf sich? Erstens also die Bedeutung des Tempels. Wie wir gehört haben, da kamen seine Jünger und wollten ihm die riesigen Ausmaße der Tempelanlage zeigen. Versteht ihr, diese eindrückliche Tempel mit den Tempelanlagen war trotz der römischen Besatzung so ein Symbol für die religiöse Überlegenheit, ein Symbol für die Sicherheit und Identität des Volkes Gottes geworden. Das war doch der Ort, an dem sich der Schöpfer von Himmel und Erde offenbarte. Ja, der Tempel steht für den Ort, an dem Menschen sich versammeln und Gott begegnen. Der Tempel verkörpert die Herrschaft Gottes, das kommende Reich Gottes. Und natürlich, der Tempel steht auch für die großartige Schaffenskraft von uns Menschen. Er steht für Schönheit. Er steht für Kultur. Der Tempel steht auch für Worship, Anbetung. Er steht für Rituale, die uns helfen. Er steht für Verkündigung der Botschaften Gottes und er steht auch für Struktur, für Ordnung. Beim Verlassen von Jerusalem wollen die Jünger Jesus nun die riesigen Ausmaße dieser Tempelanlage nochmal vor Augen führen. Sie sind beeindruckt. Vom Ölberg aus, wenn man Jerusalem verlässt, da konnte man das wunderbar sehen. Vermutlich an den Orten, wo auch heute noch Jerusalem-Touristen auf die Altstadt von Jerusalem schauen und auf den Felsendom, der das islamische Heiligtum jetzt verkörpert. Bei Sonnenlicht strahlten die Wände des Tempels, die mit Goldplatten belegt waren, so hell, dass die Betrachter fast geblendet wurden. Flavius Josephus, der jüdische Historiker des ersten Jahrhunderts, spricht vom Lichtglanz, der vom Tempel her so strahlte wie eine schneebedeckte Bergkuppe. Wir Menschen haben ein großes und ein unbändigendes Bedürfnis nach Schönheit, nach Strahlkraft, nach Größe, nach Bedeutung, nach Macht und Einfluss. Zu einer bedeutenden Familie gehören, in einer einflussreichen Firma mitarbeiten, das höchste Gebäude in der ganzen Schweiz zu besitzen, den weltbesten Tennisspieler, den erfolgreichsten Fußballclub oder zu einer einflussreichen Gemeinde zu gehören und so weiter. Das ist für viele wichtig. Und versteht ihr auch, der Tempel in Jerusalem gab den Menschen in Israel damals ein Gefühl von Größe, ein Gefühl von Bedeutung. Doch schauen wir uns die Geschichte des Tempels nochmal an. Gehen wir etwas zurück. Als Gott sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten herausführte und sich am Sinai offenbarte, da sprach er zu Mose: Bau mir eine Stiftshütte, ein Zelt der Begegnung. In diesem besonderen Zelt mit einem Vorhof, einem Heiligtum, dem Allerheiligsten, da offenbarte Gott sich dem Volk Israel. Ja, die Gegenwart Gottes war sogar für alle sichtbar, am Tag in der Wolkensäule, die über dem Heiligtum stand, und nachts in der Feuersäule. Hier konnte man durch das Opfern von Tieren Vergebung für die Sünden finden. Hier wurde Gott angebetet. Hier sprach Gott zu Mose, dem Anführer des Volkes. Nur einige Jahrhunderte später, als David König war über Israel und selber in schönen Palästen wohnte, da kam ihm die Idee oder der Gedanke: Es kann doch nicht sein, dass ich in reichen, prunkvollen Palästen sitze, während die Bundeslade Gottes das Zelt nur ein Zelt hat. Und so hat er den Plan, auch für Gott einen prunkvollen Palast zu bauen, einen Tempel. Doch Gott sprach durch den Propheten Nathan zu ihm: So spricht der Herr: Du willst mir ein Haus bauen, in dem ich wohnen soll? Seit ich die Israeliten aus Ägypten herausgeführt und in dieses Land gebracht habe, habe ich noch nie in einem Haus gewohnt. Bis heute bin ich stets mit einem Zelt als Wohnung umhergezogen. Trotzdem baute König Salomo, ein Sohn Davids, dann diesen ersten großartigen Tempel in Jerusalem. Und obwohl es nicht ein Auftrag Gottes war, sondern eigentlich eine menschliche Idee, stellte sich Gott dazu. Und er erfüllte diesen Tempel Salomos mit der Wolke seiner Herrlichkeit. Weil Gott uns Menschen so sehr liebt, kommt er immer wieder auf Augenhöhe mit uns. Offenbart er sich so, dass wir ihn verstehen können. Er gibt sich zu erkennen. Er spricht zu uns durch sein Wort. Er beschenkt uns mit seiner Gegenwart. Und das tut Gott bis heute. Er begegnet uns in unseren irdischen, menschlichen, begrenzten Vorstellungen, in unseren menschlichen Strukturen, in unseren Tempeln, in unseren Gebäuden, in unseren Kirchen, die wir gemacht haben. Er begegnet uns mit seiner Gegenwart immer und immer wieder neu. Ja, er begegnet uns sogar in unserer Kultur, in unserer Sprache, in unserem Musikstil. So, dass seine Liebe zu uns durchdringt und wir ihn immer mehr erkennen und seine Pläne für uns immer mehr wertschätzen und entdecken können. Und wenn wir so Gotteserfahrungen machen in unseren Strukturen und in dem, wo wir zu Hause sind, da kann ganz schnell dieser Gedanke kommen, dass Gott unsere Gemeinde, unsere Strukturen, unsere Gottesdienste mit seiner Gegenwart segnet, weil wir es eben richtig machen oder weil wir uns so sehr um zeitgemäße Verkündigung bemühen oder weil wir sein Wort richtig auslegen oder die richtigen Worship-Lieder singen oder den richtigen Kaffee haben nachher beim Kirchenkaffee. So schnell schauen wir auf das, was wir gebaut haben und zu dem sich Gott immer wieder auch gnädig stellt. Zweiter Gedanke, das Ende des Tempels. Beim Einzug in Jerusalem jubelten die Menschen Jesus zu. Gelobt sei, der da kommt, im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Und ihr wisst und ihr könnt euch vorstellen, dass das für die führenden Priester und Gelehrten im Tempel ein Affront war. Die suchten nur nach einer Gelegenheit, um Jesus zu verhaften und ihn zu beseitigen. Sie scheuten keine Mühe, um diesen unbequemen Jesus loszuwerden. Dieser Jesus, der ständig ihre Autorität in Frage stellte, der ihre religiösen Rituale durchschaute und als Heuchelei hinstellte, der ihre Frömmigkeit und ihre Führung in Frage stellte. Matthäus berichtet in den Kapiteln 21 bis 23 von Auseinandersetzungen im Tempel, in denen Jesus den Unglauben, die Herzenshärtigkeit, die Heuchelei dieser führenden Juden konfrontierte. Und jetzt haben wir heute gelesen in Matthäus 24, 1, Jesus verließ den Tempel und wandte sich zum Gehen. Was bedeutet das? Jesus, der Sohn Gottes, verließ den Tempel, um nie mehr dahin zurückzukehren. Es war sein letzter Besuch vor seinem Leiden und Sterben. Jesus, der als Zwölfjähriger in diesem Tempel saß und mit den Gelehrten über das Wort Gottes diskutierte. Jesus, der seinen verzweifelten Eltern, als sie ihn endlich im Tempel fanden, dann erklärte, wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Jesus, in dem die Herrlichkeit des ewigen Gottes gegenwärtig ist, verlässt den Tempel, verlässt das Haus, von dem er früher gesagt hat, das Haus meines Vaters. Versteht ihr, was das bedeutet? Wenn Jesus, der Sohn Gottes, den Tempel verlässt, dann verlässt mit ihm die Gegenwart Gottes den Tempel. Was bleibt zurück? Leblose Steine, leere Rituale, menschliche Versuche, irgendwie noch diesen Gottesdienst am Leben zu erhalten. Gebäude, Hülle, leer. Ihr Lieben, das ist ein tragisches Bild für viele Kirchen heute, in denen Jesus, in denen sein Wort, sein stellvertretendes Sterben am Kreuz für uns, sein Sieg über die Sünde und den Tod keinen Platz mehr haben. Es ist auch ein tragisches Bild für manche, die sich Christen nennen und eigentlich keinen Raum mehr haben für diesen Christus in ihrem Leben. Zurück bleibt ein kraftloser Glaube ohne die Gegenwart des lebendigen Gottes. Eine christliche Religion ohne den Sohn. Christliches Leben vielleicht noch nach Gesetz und Regeln, die keine Veränderungskraft haben, die keine Liebe, keine Barmherzigkeit in den Menschen hervorbringen. Doch die führenden Priester und Gelehrten in Jerusalem waren nicht bereit, Jesus einen Platz zu geben. Deshalb klagt Jesus, der Sohn Gottes, wie wir gelesen haben, Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird wüst gelassen werden. Diese Warnungen hatten auch die Jünger gehört. Diese Drohungen gegen den Tempel. Und dennoch scheint etwas noch in ihnen zu sein, eine stille Hoffnung. Vielleicht wird ja Jesus dieses wunderbare Bauwerk, diese prachtvollen Gebäude des Tempels doch noch mit göttlichem Leben wieder füllen. mit seinem Leben? Und Jesus antwortet seinen Jüngern zunächst, scheint es wie eine Bestätigung. Ja, gell, diese Tempelgebäude, die sind schon wirklich eindrücklich. Und dann kommt er zum klaren Schnitt mit diesem Tempel, mit den religiösen Anführern, mit den Gesetzeslehrern, welche Jesus, den Sohn Gottes, nicht als Messias und Retter willkommen heißen wollten, sondern ihn als Bedrohung loswerden wollten. Und Jesus sagt: Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht herausgebrochen werde. Der Tempel, über den Jesus hier sprach, war von Herodes ausgebaut worden zu diesem wunderbaren Prunkstück. Über Jahrzehnte war daran gebaut worden. Doch er wurde 70 nach Christus von den Römern vollständig zerstört, so wie Jesus es vorausgesagt hatte. Kein Stein blieb auf dem anderen. Was bedeutet das? Alle menschlichen und religiösen Sicherheiten, die auch wir uns machen, können nicht fassen, können Gottes Herrlichkeit nicht fassen, nicht ordnen, nicht verfügbar machen. Mit all unseren menschlichen Bemühungen und Strukturen, mit all unseren richtigen Lehren können wir Gott nicht verfügbar machen. Auch nicht mit unserem Worship, auch nicht mit unserem Kaffee. All das wird vergehen und muss dem Platz machen, was Jesus selber am Bauen ist. So kommen wir zum dritten Punkt, der neue Tempel. In Johannes 2 lesen wir, wie Jesus in einem Gespräch mit den Juden sagt: Reißt diesen Tempel nieder und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Sie hielten ihm entgegen: Für den Bau dieses Tempels wurden 46 Jahre gebraucht und du willst ihn in 3 Tagen wieder aufbauen? Mit dem Tempel aber meinte Jesus seinen Leib. Als er vom Tod auferstanden war, erinnerten sich seine Jünger an dieses Wort. Da glaubten sie den Heiligen Schriften und dem, was Jesus damals gesagt hatte. Und sie erinnerten sich wohl auch an das Wort, das David bekommen hatte, als er den Tempel für Gott bauen wollte. Wie Gott zu ihm über den zukünftigen Nachkommen sprach, über den göttlichen Messias und Retter, Zitat: Der wird dann ein Haus für mich bauen und ich werde seine Herrschaft und die seiner Nachkommen für alle Zeiten fest begründen. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Von wem spricht Gott da? Von Salomo? Versteht ihr, es gibt in der Bibel immer wieder auch so progressive oder sich entwickelnde Erfüllungen. Und Salomo war sicher eine erste Erfüllung, aber diese Prophetie zielt ganz klar auf Jesus Christus. Dieser Sohn Davids, der versprochene König und Retter der Menschheit. Jesus, der ganz Mensch war und ganz Gott war. Ein Geheimnis, das wir bis heute nicht fassen können. Er war das Abbild des lebendigen Gottes. In ihm wohnte Gott mit seiner ganzen Fülle. In ihm wohnte Gottes Gegenwart. Er war der lebendige Tempel auf Erden. Doch er gab sein vollkommenes Leben am Kreuz für uns hin. Am Kreuz litt er und starb er für unser Versagen, für unsere Schuld, für unsere Scham, für unsere Gottesferne. Und nach 3 Tagen wurde er auferweckt von den Toten zum ewigen Leben. Und wenn du an Jesus glaubst, wenn du dein Vertrauen auf ihn setzt, dann kannst du Vergebung für deine Sünden bekommen und ewiges Leben von ihm empfangen. Wenn du das in Anspruch nimmst, was er getan hat für dich persönlich. Jesus nimmt uns also hinein in seine eigene Gotteserfahrung. Er nimmt uns hinein in diesen Tempel, den er selber ist. Er verspricht seinen Jüngern, ich lasse euch nicht wie Waisenkinder in dieser Welt zurück. Ich komme zu euch durch den Heiligen Geist. Ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, und ihr werdet meine Zeugen sein. Diese Verheißung gilt allen, die Jesus in ihr Leben aufnehmen, auch heute Morgen. Der Heilige Geist ist da, um uns neu zu erfüllen, um uns neu auszurüsten. Du kannst seine Kraft empfangen, heute. Und versteht ihr, Jesus baut mit allen, die sich ihm anvertrauen, dieses Haus Gottes. Es ist nicht ein Haus aus toten Steinen. Es ist ein Haus aus lebendigen Steinen. Aus Menschen, die Ja sagen zu Jesus. Aus Menschen, die ihr Vertrauen auf Christus setzen, die sich vom Heiligen Geist erfüllen, bevollmächtigen lassen. Aus Menschen, die sich vom Heiligen Geist führen und gebrauchen lassen. Aus Menschen, die das, was sie von Gott empfangen haben durch Christus, mit Freude mit anderen teilen. So wie Paulus sagt, wisst ihr nicht, dass die Gemeinde ein Tempel Gottes ist, in dem er wohnt mit seinem Heiligen Geist? Menschen, die durch ihre Worte und Taten zu einem Licht werden in dieser Welt und anderen Menschen die Güte und die Liebe und die Barmherzigkeit Gottes widerspiegeln können. Vor 2 Wochen haben sich 14 Menschen taufen lassen. Sie haben in eindrücklichen Geschichten nochmal bezeugt, wie sie zum Glauben an Jesus gefunden haben. Sie haben eine Tauferneuerung oder eine Taufe gefeiert und ihren Glauben an Jesus bezeugt. Heute werden wir während dem Abendmahl speziell für euch beten, wenn ihr heute hier seid. Wir wollen beten dafür, dass der Heilige Geist euch ganz oder auch neu erfüllt, euch weiter in die Freiheit führt, euch die Kraft und Freude gibt, von dem zu sprechen, was Gott für euch getan hat. In eurem Umfeld zu solchen Lichtern der Hoffnung und des Glaubens zu werden. Und im Abendmahl, da wird auch Gelegenheit sein. Wir alle können kommen und hier neu für uns in Anspruch nehmen. Christus, das hast du für mich getan. Und Heiliger Geist, komm, erfülle mich, damit auch ich neu bevollmächtigt bin, in meinem Umfeld ein strahlender Zeuge, eine strahlende Zeugin für dich zu sein. Ein Leben zu leben, das Jesus ehrt und das Menschen mit ihm in Berührung bringt. Amen.